Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 26. März 2021 mit
der Zerstörung der CDU,
Belarus,
einem ziemlich großen Schiff,
einer neuen Pandemie,
Corona-Gedöns,
der Jugend,
Klimagedöns,
Sanktionen gegen Peking,
Reinigungsgedöns,
Impfkapitalismus,
ein paar Kurzmeldungen aus dem In- und Ausland,
guten Nachrichten,
unserem neuen 1A-Börsenticker,
Holger Klein
und Katrin Rönicke.
Ich fange wieder an mit Belarus.
Natürlich.
Wahnsinnig viel Neues gibt es nicht. Es gab ziemlich viel Tumult in den sozialen Medien, weil in dieser Woche eine 38-jährige Frau, die 5 Kinder hat, 4 Töchter und einen Jungen, festgenommen wurde in Minsk. Sie war eigentlich gerade auf dem Weg zur Musikschule, wo sie ihre Tochter hinbringen wollte. Dann wurde sie aufgehalten, dann wurde sie nach Hause gebracht und dann wurde ihr vorgeworfen, sie hätte zu Hause die rot-weiße Flagge aufgehängt. Das ist ja das Symbol dieser Protestbewegung. Ob sie das wirklich getan hat, ist an sich auch schon fraglich. Also angeblich soll ihr Mann das auch gemacht haben, aber der war gar nicht zu Hause und so weiter. Also so ein bisschen komische Geschichte. Aber allein schon dafür in den Knast gebracht zu werden, dass man eine Fahne aufhängt. Wie fragil muss eine Regierung eigentlich sein? Und gleichzeitig ist das eben passiert am Tag der Freiheit. Das ist ein wichtiger Tag in Belarus, weil 1918 sich das Land damals aus der Zarenzeit irgendwie befreit hatte und unabhängig wurde und so weiter und so fort. Und dass sie jetzt da diese Familie sozusagen so drangsalieren, gilt als Zeichen hier: Wir nehmen nicht mehr Rücksicht auf sozusagen die kleinen Fische. Wir knasten jetzt alle ein und ihr drohen wohl bis zu 5 Jahre Haft.
Krass.
Gleichzeitig gibt es eine neue Bewegung, die genau gegen diese, oder was heißt eine neue Bewegung?
Fünf Jahre nur für eine Flagge aufhängen?
Ja. Aufwiegelung und was weiß ich, was sich dann solche Diktatoren eben alles ausdenken an Anklagepunkten. Sie ist jetzt noch nicht vor Gericht und so weiter, aber das ist trotzdem ein relativ typischer Fall und hat eben für sehr viel Aufregung gesorgt, die sicherlich auch eingeplant war, ne? Also wenn du abschrecken willst, dann müssen natürlich, dass möglichst viel darüber gesprochen wird. Jetzt hat Deutschland unter anderem zusammen mit Großbritannien, Dänemark und noch 16 weiteren Staaten eine Plattform auf den Weg gebracht oder will auf den Weg bringen, die soll möglichst bald starten, die genau solche Dinge dokumentiert. Also Menschenrechtsverstöße, auch Folter, Gewalt, Unterdrückung und auch Beweise sammelt, ja, die dann zum Beispiel, wie in diesem Fall, vielleicht hinterher irgendwo auf irgendeinem internationalen Ebene belegen können, dass hier Unrecht getan wurde. Und das ist, soll wirklich eine Online-Plattform sein, unterstützt mit insgesamt 1,5 Millionen Euro, auf der dann alle Bürgerinnen und Bürger aus Belarus ihre Sachen hochladen können. Ja, das kann ja, also heutzutage gibt es ja auch diese Idee, dass zivilen Journalisten, also dass so jeder von uns dadurch, dass wir Smartphones haben, solche Dinge ja auch festhalten können. Also Bilder oder Videos oder manchmal sind es vielleicht auch E-Mails oder so oder auch Eigenprotokolle. Also das kann man dann da alles hochladen, da wird das gesammelt und dann hoffentlich benutzt, um eben vielleicht auf einem internationalen Strafgerichtshof oder sowas mal Gerechtigkeit zu schaffen.
Ich finde das dann immer wieder, ich hänge tatsächlich immer noch an dieser Fahne und dass die da einreiten und die Frau einknasten und sowas. Und ich wusste immer so, diese ganzen Schwachmaten hier, diese Lehrdenker, die glauben, sie würden sich in einer Diktatur befinden. Das ist, das, ja. Ich kriege das überhaupt nicht in mein Hirn drum gewickelt. Also das sind doch komplette Vollidioten. Und die muss man doch eigentlich auch behandeln wie komplette Vollidioten. Die kann man doch nicht auch nur ansatzweise ernst nehmen.
Und nicht das, selten sind es so Russland-Fans, ne? Und Russland unterstützt ja das belarussische Regime und irgendwie bilden die sich anscheinend ein in Russland oder in Ungarn. Das war ja auch eine Zeit lang sehr beliebt unter den Rechten, stimmt, nach Ungarn auszuwandern, weil da alles besser ist. Ich weiß auch nicht, was, also, ja, andere Maßstäbe das wahrscheinlich.
Ja, und was mich aber wirklich, wo ich sagte, die muss man eigentlich behandeln wie Bekloppte. Wir müssen dringend aufhören, diese Leute ernst zu nehmen. Wir müssen, das Einzige, was wir da ernst nehmen müssen, ist deren Gefährlichkeit.
Ja.
Ja? Aber naja, egal. Anderes Thema. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe spektakuläre Zahlen gefunden im Politbarometer. Das Politbarometer ist sowas wie der Deutschlandtrend, nur halt vom ZDF. Mhm. Wird durchgeführt von der Forschungsgruppe Wahlen. Die CDU ist um 7% runter in der Sonntagsfrage, auf 28% nur noch. Hm. Die Grünen plus 4%, rechts außen jeweils plus 2%.
Das ist dann FDP und AfD oder
genau,
was meinst
genau,
du mit, ja. mit rechts?
Fand ich schon mal ganz interessant. Also 28% ist echt nicht mehr viel. Also da noch 2%, dann war's das. Dann sind die Grünen drüber.
Mhm. Wenn die so weitermachen.
Ja, ich hoffe, dass das passiert. Also weil den Leuten muss langsam auch mal auffallen. Also es gibt ja so diese Legende davon, das haben wir ja hier auch jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass Korruption nicht in der DNA dieser Partei liegt. Doch. Korruption liegt in der DNA von CDU und CSU. Und solange die das nicht auf die Reihe kriegen, sich damit mal auseinanderzusetzen, das mal aufzuarbeiten, im Übrigen, wo wir da gerade dabei sind, auch mal ihre DDR-Vergangenheit, ihre Stasi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Ja, das lässt sich jetzt nicht mehr so schön unterm Deckel halten, wie das all die Jahrzehnte funktioniert hat. Dann haben irgendwann Zeitungen halt aufgehört, drüber zu schreiben. Oder Sender drüber zu senden. Und dann konnte man wieder ein Jahrzehnt lang annehmen, dass die CDU eine ganz normale Partei wäre und die ganze Korruption, die da stattgefunden hätte, ja auch nur zum Wohle der Partei gewesen sei. So Helmut Kohl, war ja, die Legende war ja immer, das ist ein Parteisoldat, der hat das ja alles nicht für sich gemacht. Ja doch, es war halt persönlich halt korrupt auch. So, und das bleibt jetzt am Köcheln. Und ich habe den Verdacht, dass, also da sind so die sozialen Medien dann mal ganz praktisch, weil es kommt halt immer wieder hoch und kommt immer wieder hoch. Und Lobby Control macht immer wieder was, Abgeordnetenwatch macht immer wieder was. Und so langsam aber sicher muss den Leuten mal auffallen, mit was für einem Verein wir es da zu tun haben, dass es da überhaupt keine Wirtschaftskompetenz gibt. Mhm. Ja, was der CDU ja immer nachgesagt oder der Union nachgesagt wird, die Wirtschaftskompetenz dieser Partei oder Parteifamilie besteht darin, im Wesentlichen ja, Sprechpuppen für die Wirtschaft zu sein. Ja, das hat mit Kompetenz wenig zu tun. So. Das finde ich halt ganz geil. Also, die Pandemie wirft auch darauf ein Licht und dieses Licht wird nicht mehr ausgehen. Also, es würde mich wundern, wenn die nicht noch weiter absacken. Es würde mich dann aber auch wundern, wenn sie zur Wahl selber dann nicht doch wieder genügend Stimmen bekommen, weil Konservatismus ist ja im Grunde Feigheit.
Ja.
Darum funktionieren ja auch solche Keine-Experimente-Kampagnen, das ist aus der Adenauer-Zeit noch, aber es
würde
in abgewandelter Form.
So ähnlich, ja.
In abgewandelter Form machen die das ja immer wieder. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es dann in die Wahlkabine geht, dass der Konservative dann da steht und sich, naja, lieber nicht. Wer weiß, was die Sozen machen. Ja, dasselbe nur mit mehr Wirtschaftskompetenz. Naja, Politbarometer hat gefragt, wird es gelingen, dass alle, die wollen, bis Ende des Sommers geimpft sind? Habe ich mich gefragt, wann ist denn eigentlich Ende des Sommers?
Naja,
Mitte September, oder?
Offiziell beginnt der Herbst im September, ja. Genau.
Nein, sagen 71%. 71% glauben der Politik nicht, dass das funktionieren wird. Weiß nicht, was eigentlich die richtige Antwort wäre.
Ja.
Sagen 3%. Das ist übrigens was ganz Schönes im Politbarometer. Die geben als Alternative auch gerne Weiß nicht an.
Mhm. Das ist gut.
Die Corona-Maßnahmen sind übertrieben, sagen 26%. Sie sind gerade richtig 31, sie müssen härter sein, 36. Das heißt, weniger als ein Drittel, gerade mal ein Viertel der Bevölkerung ist der Meinung, dass diese Maßnahmen übertrieben sind. Und da frage ich mich dann wirklich, woher Politik und Medien, nämlich auch Medien, die Überzeugung nehmen, dass die Menschen so dringend Lockerungen wollen.
Mhm.
Wie kommt das? Also, dass Politiker sowas faseln, okay, die sind im Zweifelsfall, das wissen wir jetzt, gekauft. Ach, herrlich, oder? Ich finde es so schön gerade, dass man einfach, die kannst du gerade alle über einen Kamm scheren, ist total angenehm. Aber die Medien, wie kommen die Medien darauf, so einen Quatsch zu behaupten? Beziehungsweise durchzureichen. Wenn ein Politiker sagt, ja, die Menschen wollen, da muss ein ordentlicher Interviewer muss dann doch sofort sagen, Moment mal, wer sind denn die Menschen?
Ja, genau. Ich weiß es nicht. Ich kann da nur spekulieren, dass es eben wirklich so ist, dass diejenigen, die Öffnungen und Lockerungen wollen, besonders laut sind. Und dass diejenigen, die eigentlich denken, es ist okay, so wie es ist, beziehungsweise es könnte ruhig noch strenger sein, die Leute sind halt nicht so laut, oder? Also die, außer auf Twitter. Aber das ist halt nicht sichtbar für den Rest der Gesellschaft.
Das Problem ist, Twitter ist gesellschaftlich völlig irrelevant, aber die Medien, um die auch mal über einen Kamm zu scheren, betrachten dieses Ding, als wäre das ein relevanter Ausschnitt aus der Wirklichkeit.
Ja, aber dann müssten sie es ja ernster nehmen, weil auf Twitter ja doch die...
Nee, sie nehmen es ja nur ernst, wenn es für sie keine Arbeit bedeutet. Also das ist so, don't get me started. Ein andermal.
Aber es ist schon so, also es haben sich auch jetzt tatsächlich in verschiedenen Talkshows auch mehrere Leute darüber gewundert, die dann auch eben diese Erfurter Studie zitiert haben und gesagt haben, warum denken wir eigentlich, dass alle raus aus dem Lockdown wollen? Das sind um die 30%.
Wir wollen raus aus der Pandemie, nicht raus aus dem Lockdown.
Ja, und wütend, ne, was ja auch irgendwie so ein neues Wort ist, die Mischung aus wütend und müde, sind sehr viele Menschen, ja auch du und ich. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt unbedingt morgen ins Restaurant gehen wollen, ne? Sondern
doch, will ich, aber mache ich halt nicht.
Wir hätten gerne, dass nach den Osterferien dann wieder alle Schulen zu sind, weil wir gerade mitten in der dritten Welle sind. So, also das...
Ostern, gutes Stichwort. Shutdown über Ostern wäre richtig gewesen. 41% sagen ja, 54% sagen nein. Weiß nicht, sagen 5%. Und eine Person hat geantwortet, was ist das denn bitte für eine bescheuerte Frage? Was soll der denn sonst gewesen sein, wenn nicht richtig? Diese eine Person war ich.
Du fändest es richtig?
Shutdown über Ostern? Ich fände es richtig, sofort alles dicht zu machen für 2-3 Wochen. Zero Covid. Das fände ich alles zu, inklusive auch über Ostern, wie auch immer. Also ich finde alles, was dicht gemacht wird, momentan gut, so schrecklich das für die Leute ist, denen dann die Läden zugemacht werden und sowas.
Ja, aber die Frage ist das das, was die gefragt haben? Weil ich glaube, was sie gefragt haben, war diese
wäre
sogenannte
über Ostern richtig gewesen.
Genau, wäre, und da klingt ja so ein bisschen raus, dass sie vielleicht doch eher die sogenannte Osterruhe meinen, die am Montag von den MinisterpräsidentInnen und der Kanzlerin beschlossen wurde, um sie dann gleich wieder zurückzunehmen. Und die wäre ja kein Shutdown gewesen, sondern die wäre ja so gewesen, dass Samstag dann nochmal die Lebensmittelgeschäfte aufgehabt hätten, was wahrscheinlich ein fröhliches Superspreading-Event geworden wäre und auch so werden wird, weil jetzt ja sowieso alles zurückgenommen ist.
Ja, ich hätte ja dann, wenn die das gemacht hätten mit dem Samstag Supermarkt öffnen, hätte ich ab Montag, spätestens Dienstag angefangen, alte Fotos von leeren Regalen zu vertwittern.
Oh, du bist so fies.
Um für Unruhe zu sagen, ja leck mich. Sie können wirklich, wer da heute noch drauf reinfällt, der ist dann halt auch reingefallen. Naja, als Bundeskanzler würde sich eignen, haben sie abgefragt. Und das Interessante ist, dass die Mehrheit nur bei Markus Söder ja sagt. Ja, bei niemandem außer Söder sagt die Mehrheit ja, würde sich als Bundeskanzler eignen. Ich bleibe allerdings dabei, Söder wird es nicht machen. Der ist nicht so blöd. Der ist blöd, aber so blöd ist der Söder nicht.
Wieso ist das blöd? Das musst du jetzt nochmal erklären, weil das verstehe nicht mal ich.
Weil du als CSU-Chef, als bayerischer Ministerpräsident in der Bundesregierung viel mehr Macht hast, als du als Bundeskanzler hast.
Ohne Söder funktioniert sowieso nichts.
Also ohne den bayerischen Ministerpräsidenten funktioniert in der Bundesregierung nichts. Was der nicht will, passiert nicht.
Zumindest solange die Bundesregierung unionsgeführt ist. Das muss man auch dazu sagen.
Naja, aber ist ja egal. Also das ist ja erstmal, also soll er sagen, okay, dann mache ich Kanzlerkandidat, wenn ich genau weiß, dass ich Juniorpartner ist. Ne, Juniorpartner wird er ja eh sein.
Nee, also man könnte ja auch sagen, wenn er Kanzlerkandidat wird, ist das die Chance der CDU, doch wieder stärkste Kraft zu werden. Oder CDU/CSU.
Mag sein, aber sie ist ja immer noch stärkste Kraft. Wir kommen da jetzt gleich mal dazu noch. Es gibt nämlich auch Koalitionsoptionen, die sie abgefragt haben und die absteigen nach Beliebtheit. Grün-Schwarz ist die beliebteste, dann Grün-Rot, dann Schwarz-Rot, dann Schwarz-Gelb. Das heißt, im Moment ist es ja sowieso, es gibt im Moment überhaupt keine Koalitionsoptionen ohne die Union. Und muss man auch mal sagen. Also da würde das Gedankenspiel dann jetzt zu weit gehen. Wenn die Union in der Regierung ist, dann ist Söder in Bayern mächtiger. Also es müsste schon echt seltsam sein. Also er müsste schon wirklich größenwahnsinnig werden, um das zu versuchen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und dazu muss man ja auch noch mal sehen, dass es noch kein Bayer im Bund geschafft hat. Ne? Erhard, ja, aber der ist dann halt auch gescheitert.
Ne? Das stimmt, aber der Letzte, der es versucht hat, war auch Edmund Stoiber und den hat halt auch einfach keiner ernst genommen, zu Recht.
Naja, nee. Als bayerischer Ministerpräsident ist er ernst genommen worden, genauso wie Franz Josef Strauß, der auch im Bund gescheitert ist. Erhard ist zwar Kanzler geworden, aber auch sehr schnell wieder gestolpert. Wir werden es ja sehen, ist ja nicht mehr lang. Ja, bei niemandem außer Söder sagt die Mehrheit ja, der kann das, der würde sich als Kanzler eignen. Bei niemandem sagen mehr Menschen nein als bei Armin Laschet.
Ja.
Ja, mehr Menschen halten Armin Laschet für nicht geeignet, Bundeskanzler zu werden, als Menschen Annalena Baerbock für ungeeignet halten.
Wow.
Ja, krass, ist echt krass. Annalena Baerbock ist Vorletzte. Ja, Koalitionsoption hatte ich schon gesagt, gibt jede Menge, da gibt es ganz viele Sachen, die abgefragt haben, auch zu Wahlverhalten, Wahlbeteiligung und sowas alles. Was ganz interessant ist, ist, dass wir im Moment nur 7% Nichtwähler sehen. Da hätte ich mit wesentlich mehr gerechnet.
Was ich ganz interessant finde oder was ich auch wichtig finde, nochmal zu diesem Annalena Baerbock-Punkt zu sagen, ist, dass in einer Umfrage des ZDF, es ist schon viele Jahre her und es war vor Angela Merkel, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, die hat einfach vieles verändert, was das angeht, aber da hat eine Mehrheit der Bevölkerung in einer solchen Umfrage gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass eine Frau Kanzlerin wird. Also das müsste ein Mann sein. So.
Darum finde ich das jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich, dass Annalena Baerbock so weit hinten ist.
Genau, das würde ich nämlich auch unbedingt dazu sagen wollen, dass er gar nichts über Annalena Baerbock, sondern es ist einfach sehr tief in uns Deutschen drin, dass man Frauen nichts zutraut. Und das war, wie gesagt, vor Merkel, die ja quasi dann das Gegenteil bewiesen hat. Ne?
Ja, und man muss auch noch sehen, dass bei den Grünen, also Annalena Baerbock schillert nicht so sehr, wie Robert Habeck schillert. Mhm. Das macht natürlich alles Mögliche was aus. Also ich finde das jetzt nicht seltsam, dass sie so weit hinten ist. Mhm. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich würde Annalena Baerbock, glaube ich, gerne als Kanzlerin sehen. Mhm.
Ich glaube, ich auch, ja.
Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie ja.
Wir waren gerade schon kurz dabei bei der Ministerpräsidentinnen- und Kanzlerinnenrunde vom 22. März, also letzten Montag. Das war ja so ein totaler Krimi. Mir tun auch die ganzen JournalistInnen leid, die da irgendwie ab 18 Uhr oder so in der Bundespressekonferenz gewartet haben, dass es Ergebnisse gibt. Und dann gab es die weiß ich nicht mehr, ich habe geschlafen.
Und, ich habe so gefeiert, weil bisher war es jetzt immer und immer wieder so, dass diese bescheuerte Konferenz genau in der Woche war, in der ich beim Radio arbeiten musste.
Ah, ja.
Und dann machst du immer so völlig sinnlose Vorabberichte, weil die ja nicht aus dem Quark kommen da mit ihren Sitzungen. Und dann sprichst du halt wieder mit dem Corrie und feigst ein bisschen rum und so, aber eigentlich kommt nichts bei raus. Und ich fand's gut diese Woche.
Ja, nächstes Mal bist du dann wieder dran. Jedenfalls habe ich mir das Ganze mal ausgedruckt und durchgelesen, weil es wird ja viel berichtet, aber ich habe dann immer gerne das Original. Und als erstes ist mir der Satz aufgefallen: Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der RegierungschefInnen der Länder bleiben weiterhin gültig. Das scheint wichtig gewesen zu sein, dass man das nochmal beschließen musste, dass man sich an das hält, was man 2 Wochen vorher schon beschlossen hatte oder 3 Wochen vorher schon beschlossen hatte. Sprich, zur Erinnerung, die Notbremse, die dann kommt, wenn ein Land, also Bundesland oder eine Region, 3 Tage hintereinander über die 100er Inzidenz kommt. Dann geht es zurück auf los. Das ist also der Stand vom 7. März. So. Und das ist auch so kolportiert worden, dass man das wirklich nochmal extra beschließen musste, dass man sich daran hält. So.
Ja, die CDUler mussten ihre Ehre erklären, obwohl das eigentlich selbstverständlich sein sollte.
Ne? Stimmt auch wieder.
Scheint vielleicht ein grundsätzliches Problem in unseren Parlamenten zu kommen.
Und gucken wir mal, wie sich dieses Mal daran gehalten wird, weil wir erinnern uns, dass das letzte Mal nach diesem Beschluss, also nachdem die Notbremse gemeinsam beschlossen wurde, ja auch schon irgendwie ein paar Tage später die Leute wieder gesagt, nö, also ich mache 200 oder nö, also für mich gilt das nicht. Oder eben mit Zahlen getrickst wurde. Dann fand ich auch ganz schön den Satz: Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit der Bitte, religiöse Veranstaltungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen.
Wahnsinn, oder? In jedem normalen Land hätten sie gesagt, so die Kirchen bleiben zu, Punkt.
Ich glaube, es ist aber auch irgendwie wieder vom Tisch oder so, ne? Kann es sein, dass sie das auch wieder zurückgenommen haben?
Ja, sicher. Die Kirchen sind amok gelaufen darüber und haben gesagt, Teufel werden wir tun. Teufel.
Ja, aber es war ja so total.
Und fertig. Also das halte ich ja für einen der größten Skandale, was die Kirche in unserem Land sich rausnehmen kann.
Und das ist ganz interessant, weil es war doch eh nur eine Bitte. Also von daher.
So, ja, naja. Ja, aber die haben gesagt, wir werden dieser Bitte nicht nachkommen, ihr könnt uns mal.
Dann.
Aber schön Steuern einnehmen. Ne?
Ja. Auch ein schöner Satz. Die eingesetzte Taskforce, gemeint sind Scheuer und Spahn, hat sichergestellt, dass alle Länder für die Monate März und April durch bereits getätigte und noch laufende Beschaffungen ausreichend mit Schnell- und Selbsttests versorgt sind. Also, das Versprechen lautet, die sind da. Jetzt weiß ich nicht, ich habe Herrn Lauterbach diese Woche in einer Talkshow gesehen, wo er meinte, er hätte keine Informationen darüber, ob wirklich genügend Tests da sind. Und weil er sich darüber nicht im Klaren ist, ob wirklich genug da sind, würde er befürworten, dass man priorisiert, erst einmal in den Betrieben testet, mindestens zweimal die Woche und in den Schulen. Und nicht, wie es ja jetzt auch aus diesem Papier übrigens, zeitlich befristete Modellprojekte gibt, die in manchen Städten oder auch Regionen Testpässe machen, nenne ich es jetzt mal. Also du holst dir morgens einen Test, einen offiziellen Test und hast dann so einen Tagespass, mit dem du ins Restaurant gehen oder einkaufen oder was weiß ich was machen kannst.
Das ist so deutsch, ey, Modellregion. Pilotversuch.
Was ich grundsätzlich total gut finde, weil ich, das ist auch das, was mir am naheliegendsten wäre, wenn ich so überlege, unter welchen Umständen könnte ich mir vorstellen, dass ich sage, ja, okay, wir öffnen bestimmte Bereiche der Gesellschaft wieder. Dann morgens Test, 6 Stunden Zeit, um einfach einen schönen Tag zu haben und das war es dann auch so.
Ja, aber Die Reihenfolge ist doch, das ist doch wieder völlig blödsinnig. Du musst es doch genau andersrum machen. Du musst diese Tests besorgen und zwar sehr, sehr viele. Dann rollst du die aus und dann machst du alles auf. Und nicht, wir machen jetzt hier ein Modellprojekt. Was soll denn der Quatsch?
Ja, und vor allem, und das ist ein wichtiger Punkt, den Lauterbach gesagt hat, solange wir nicht mal wissen, ob wir genug Tests haben, um die Leute in den Schulen und Betrieben zu testen.
Stimmt.
Würde er jetzt nicht für die Spaßgesellschaft die Tests zur Verfügung stellen wollen. Und das finde ich ein sehr wichtiges Argument. Vielleicht haben wir ja genug, vielleicht aber auch nicht. Also was ist eigentlich ausreichend? Ne? Also ausreichend für welches Testregime ist da gemeint? Da steht dann natürlich alles nicht dabei.
Wir haben nicht genug. So, und das kannst du relativ leicht herleiten, weil es nämlich, glaube ich, in diesem Papier auch eine Verpflichtung gibt, der Betriebe zu testen. Nee, das war in Berlin. Genau, in Berlin gibt es eine Verpflichtung der Betriebe, zu testen, und zwar einmal in der Woche. Hätten wir genügend Tests, wäre es nicht nur einmal die Woche.
Genau, also was ist, was die Betriebe und die Unternehmen angeht, da gibt es eine Selbstverpflichtung zu Testangeboten. Nun ja.
Also nichts, das, ja.
Mhm. Ja.
Also, betriebliche Selbstverpflichtung hat noch nie zu irgendwas geführt.
Das
können wir uns in der Industriegeschichte der Bundesrepublik Deutschland angucken, dass die ganzen Selbstverpflichtungen immer nur heiße Luft waren. Aber in Berlin, meine ich, gelesen, ich verfolge es ehrlich gesagt auch nicht mehr so richtig, weil ich bin ein bisschen müde, was das angeht. Aber in Berlin, meine ich, gelesen zu haben, dass die Betriebe verpflichtet werden, einmal in der Woche zu testen.
Ich glaube
auch. Aber es nutzt natürlich nichts. Ne? Dann gehen die Leute alle montags testen und glauben, sie wären freitags immer noch.
Das war die schockierendste Zahl, die ich diese Woche gesehen habe, leider. Mhm. Bei wem habe ich die denn gesehen? Ach ja, auch bei dieser Studienleiterin aus Erfurt, die diese psychologische Studie seit einem Jahr macht, wo sie verschiedenste Zahlen erheben, also wie die Deutschen mit der Corona-Pandemie umgehen und so weiter. Und die hat getwittert, dass sie herausgefunden haben, dass 63% der Menschen in den Umfragen angaben, sie glauben, dass wenn sie heute einen Selbsttest machen, dass sie dann auch morgen kein Corona haben können.
Ja. Das ist Medienversagen.
Okay. Ja, es ist ganz traurig.
Ich habe die Tage, aus irgendeinem Grund bin ich bei einem Radiosender aus Nairobi hängen geblieben und höre den tagsüber immer, wenn ich so in der Küche rummache und sowas. Und da kommt regelmäßig immer so zu den Werbeblöcken, senden die Spots. So, Achtung, wir haben eine neue Mutante im Land. Ja? Wenn dein Hals kratzt, geh mal zum Arzt. Also so, machen halt Aufklärungsspots im Radio.
Ja, cool.
Und ich frage mich, seit ich das gehört habe, warum wir sowas nicht haben. Warum höre ich sowas nicht bei uns im Radio? Ganz kurze Dinger nur. Ja? Du könntest uns was machen. Kating, Corona-Update. Nach einem Selbsttest oder nach einem Schnelltest, ein negativer Schnelltest bedeutet, dass sie für 6 Stunden sauber sind, darüber hinaus aber nicht. nähere Informationen auf, bla bla bla.
Danach müssen sie neu testen, kann man auch sagen.
Ne? Genau, also einfach so ein kurze, was weiß ich, 20, 30 sekündige Spots, die auch gar nicht groß einordnen und erklären und was Journalisten immer alles so machen wollen, sondern einfach nur sagen, so ist es, wenn du nähere Informationen brauchst, also glaub es, wenn du es nachgucken willst, hier findest du die Daten.
Corona.de oder so.
Irgendwie sowas. Und das könntest du sogar verbinden.
Das ist wahrscheinlich dann die Webseite von einer Biermarke, aber gut.
Das könntest du dann sogar verbinden mit Marktforschung. Du könntest in kurzen Intervallen repräsentativ Umfragen machen. Wöchentlich könntest du die machen. Wenn alle mitmachen würden, alle Sender machen mit, die Bundesregierung macht mit, die Länder machen mit, alle schmeißen Geld in den Topf. Dann machst du in Wochenintervallen repräsentative Umfragen. Was wisst ihr über Corona? Also guckst einfach, ne, was muss man wissen? Ne, man muss wissen, wie lange die Schnelltests gültig sind. Und dann machst du die Umfrage. Und wenn rauskommt, das wissen weniger als irgendein Schwellwert, 85% oder so, produzierst du schnell so einen Spot und rollst den über sämtliche Radiosender, Fernsehsender überall hin aus. Ich verstehe nicht, warum wir sowas nicht haben. Klar, rechts außen flippt dann aus, ne, weil da kommt wieder Manipulation durch die Medien. Und
aber es gibt ja ein bisschen sowas Ähnliches. Und zwar, wenn man draußen unterwegs ist, diese Plakatkampagne. Und die ist ja schon auch eine Aufklärungskampagne. Und die setzt ja da an, dass man sagt, okay, jeder ist halt irgendwie mal draußen irgendwo unterwegs. Sei es jetzt mit dem Auto, also dann gibt es so große Plakate, die dann neben Ampeln stehen. Oder mit der Bahn, dann hast du ein großes Plakat, was du von der S-Bahn aussiehst oder so. Also das gibt's ja, oder?
Das heißt, das Bewusstsein ist da, aber das scheitert mal wieder an der Umsetzung.
Ich glaube,
weil
ja.
Wenn es funktionieren würde, wäre diese Zahl ja nicht so mies, wie du es eben genannt hast.
Ja, aber so tatsächlich genau solche Dinge sind dann halt nicht da drin. Ja. Naja, was gibt's noch? Einen Punkt, der vielleicht ganz interessant ist, das Thema Reisen. Mallorca war ja ein sehr aufgeregt diskutiertes Thema in der vergangenen Woche. Und sie haben sich entschieden, dass sie Quarantäne bei Risikogebieten, also bei Einreise aus Risikogebieten von 10 Tagen ansetzen. Man kann sich nach 5 Tagen freitesten. Wenn man aber aus einem, ich nenne es jetzt einfach mal Mutantengebiet kommt, dann muss man auf jeden Fall 14 Tage in Quarantäne gehen. Und ein schöner Satz zum Thema Reisen hat sich auch gefunden. Erwarten Bund und Länder von allen Fluglinien konsequente Tests von Crews und Passagieren und keine weitere Ausweitung der Flüge während der Osterferien.
Ich möchte lösen.
Ja.
Selbstverpflichtung.
Ja, erwarten Bund und Länder. Also es ist alles, nicht alles, aber vieles ist so schwammig, dass wieder nach wie vor im Grunde jeder machen kann, was er will. Außer, das werden wir jetzt dann sehen, dass eigentlich die Notbremse bei diversen Bundesländern jetzt gezogen werden muss. So.
Nee. Müsste.
Ja, sie haben es ja nochmal beschlossen. Sie haben es ja jetzt sogar schon zweimal beschlossen.
Die Beschlusslage.
Ich finde das ein gutes Barometer. Also daran können Bürgerinnen und Bürger jetzt erkennen, wie ernst sich die Politik eigentlich selbst noch nimmt. Und dann die schlechte Nachricht für dich, Holger. Das nächste Treffen ist am 12. April, also 3 Wochen später. Und da habe ich mich auch gefragt, was stimmt eigentlich nicht mit denen? Wir sind mitten in der dritten Welle. Ja, das geht gerade erst richtig los, das nimmt gerade richtig Fahrt auf. Wenn du die Projektionen von den Modellierern siehst, die gerade so im Fernsehen auch zeigen, aber auch in den sozialen Medien rumreichen, dann denkt man so, und am 12. April wollt ihr gucken, ob das jetzt so funktioniert hat. Dann trefft ihr euch das nächste Mal wieder. Also ich wollte mich schon aufregen. Aber dann ist mir eingefallen, dass ja Osterferien sind und da macht das Virus natürlich Pause.
Ja, da haben ja auch die Impfzentren dann wahrscheinlich zu. Ne?
Nein.
Nicht?
Nein, die haben auf.
Hätte ich jetzt erwartet.
Impf- und Testzentren bleiben auf.
Oh, ich war gestern hier auf dem Tempelhofer Feld unterwegs mit dem Fahrrad. Da ist ja jetzt auch ein Impfzentrum drin im Flughafen Tempelhof. Riesige Schlangen davor. Also wirklich 150 Meter Schlange vor dem Impfzentrum, wo ich auch dachte, ich denke, man kriegt Termine. Warum stehen die ja alle so an?
Vielleicht ist das wie bei den Tests, dass man auch Termine kriegt und steht trotzdem 5 Stunden an.
Okay. Na, wo wir gerade bei Corona sind. Portugal ist irgendwie völlig an mir vorbeigegangen und diese Woche dann in mich reingeflogen. Mitte Januar hatte Portugal eine Inzidenz von 800. 16.000 neue Fälle täglich. Wenn du das auf Deutschland hochrechnen würdest, wären es bei uns 130.000 täglich. Dann haben die gesagt, so, nee, so, stopp jetzt. Jetzt machen wir einen Lockdown. Und zwar einen Lockdown, also nicht das, was wir in Deutschland haben. Die haben die Schulen zugemacht, Kitas zugemacht, Restaurants zu, haben eine SMS-Kampagne gemacht. Bleibt zu Hause. Mhm. Also wirklich jedem, an jedes Telefon im Land haben die eine Nachricht geschickt. Reisen war untersagt. Und zwar auch das Reisen zwischen einzelnen Kommunen. Also musstest zu Hause bleiben. Wer unbedingt musste, durfte zur Arbeit. Nur wer unbedingt musste. Landesgrenzen haben sie zugemacht. Und haben, steht in so einem Bericht, am Wochenende flogen Hubschrauber über die Strände und kontrollierten die Ausgangssperre.
Wow.
So, man kann das so machen, ne?
So. Ja. Vielleicht macht man es aber auch nur so, wenn man eine Inzidenz über 800 hat.
Das kann gut sein, ja.
Weil es ja Großbritannien so ähnlich und Irland war ja auch sehr hart dann. Aber da war es auch über 900.
Die Leute haben sich dann an die Maßnahmen gehalten, haben sie sogar übererfüllt, steht im Bericht. Und jetzt hat Portugal 250 neue Fälle täglich.
Cool.
Und 10 Tote in den letzten Tagen gehabt. Und das, ja, das sollte jeder und jede allen Leuten reinreiben, die immer noch behaupten, sowas wäre nur in Diktaturen oder nur auf Inseln möglich. Ja, Portugal hat gerade bewiesen, dass das nicht stimmt. Und das wiederum ist der Beweis dafür, dass die Leute, die sowas behaupten, es gar nicht haben wollen. Ihr wollt das nicht. So, und auch da würde ich jetzt erwarten, dass in Interviews immer wieder nachgefragt wird, warum die Politik das nicht will. Ja? Herr Kretschmer, warum wollen Sie das nicht? Ja, oder jetzt hier der vom Saarland, wie heißt der Hans? Der Saarhans. Warum wollen Sie das nicht? Ja, mit wir machen jetzt alles auf und testen uns ein und so. So, passiert aber nicht. Ja? Und ich verstehe nicht, warum das nicht passiert. Also der Einzige, der das im Moment zu machen scheint, ist Markus Lanz. Ja, Markus Lanz ist sowieso, also du hast mich ja jetzt dazu gebracht, den öfter zu gucken.
Ich nötige Holger dazu, ganz viel Talkshows mit mir zu gucken.
Der macht aber einen richtig guten Job gerade, finde ich.
Ja.
Also klar, der ist auch er ist noch zu feige, die AfD nicht einzuladen. Aber der Rest ist echt nicht schlecht. Also vor
das
allen
Gute
Dingen, wie er die Politiker nicht auslässt. Also der lässt die, der sagt, nee. Jetzt sag mal hier, was soll das? Das ist schon super. Ja.
Der ist auch ganz gut, selbst wenn er die Leute einlädt, die ich jetzt mal unter dem Begriff problematisch zusammenfassen würde, dann setzt er immer jemanden noch mit daneben, der auch in der Lage ist, diese Leute zu zerlegen. Also bei Meuthen, genau, Maltier und Streeck diese Woche, wirklich sehr sehenswert, kann ich nur ans Herz legen, diese Folge zu sehen, weil zuerst regt man sich so auf, oh, jetzt sitzt der Streeck schon wieder in einer Talkshow. Aber nein, da sitzt auch Maltier Nguyen Kim und zack, haut ihm halt wirklich seine Heinsberg-Studie richtig schön um die Ohren. Und das Gleiche war, als Meuthen, ich glaube, vergangene Woche schon zu Gast war. Da habe ich mich auch zuerst total geärgert, aber dann saß da Cem Özdemir und hat den richtig schön auseinandergenommen und auch nicht davon kommen lassen. Also das ist schon vielleicht einfach auch eine gute Redaktion, die da dahinter sitzt und sich denkt, nur mal gucken, wenn wir dann da noch daneben setzen, damit das auch nicht so. Das Problem ist ja, dass in den meisten anderen Talkshows diese Leute dann ihre Behauptungen in den Raum senden können
und, dann alle nach Hause
und die
gehen.
Unwiderlegt stehen bleiben. Und das passiert halt bei Lanz selten. Ich will nicht sagen, es passiert gar nicht, aber seltener. Ja. Das ist schön.
So, zwischenzeitlich hat die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne, das ist in der Schweiz, sich die Luca-App angeguckt und das Sicherheitskonzept dahinter.
Oh.
Ja, also die Luca-App, also Smudo rennt ja rum, das ist ja der einzige, den man da wahrnimmt. Und es wird behauptet, positiv Getestete könnten selbst darüber entscheiden, ob sie ihre Check-in-Historie dem Gesundheitsamt freigeben. Ist nicht haltbar, diese Behauptung. Außerdem lässt sich über die Daten rekonstruieren, wie viele positiv Getestete einen bestimmten Ort aufgesucht haben. Damit kann man Veranstaltungsorte erpressen. Die Daten sind de-anonymisierbar.
Oh, das ist ein Problem.
Genau, weil du nämlich nicht nur die verschlüsselten Luca-App-Daten, also die verschlüsselten Daten, das heißt ja immer, das ist alles so toll verschlüsselt, 5 Blockchains und so, du gibst halt nicht nur diese verschlüsselten Daten an die Betreiber, an die Serverbetreiber, sondern auch deine IP-Adresse und noch ein paar andere Informationen über dein Handy. Das heißt, darüber kannst du dann, wenn du genug Daten hast, rekonstruieren, wer es ist. Dadurch können Bewegungsprofile von einzelnen NutzerInnen erstellt werden. Und wenn das einmal da ist, dann werden die Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen wollen. Das haben die bisher immer gewollt. Ja. Mhm. Die haben sogar die Papierlisten, ne? Wir erinnern uns letztes Jahr, die Papierlisten aus den Restaurants genommen. Sie haben damals auch behauptet, die Mautbrücken an der Autobahn würden nur für Maut benutzt. Stimmt auch nicht. Mhm. Ja? Und so weiter. Also, was die Luca-App verspricht, kann die Luca-App nicht halten, sagen die SchweizerInnen. Allerdings stützt sich diese Analyse nur auf die veröffentlichte Dokumentation der Luca-App. Den Quellcode haben die noch nicht gesehen, weil Luca den Quellcode auch nicht veröffentlicht hat.
Die also haben sie zwar wollten gesagt, es Ende März.
Genau, machen. Das wäre dann in 4 Tagen, ist Ende März.
Spätestens.
Genau. Mhm. Das heißt, sie haben jetzt noch übers Wochenende Zeit, das zu machen und danach haben sie auch noch gelogen.
Vielleicht, genau. Ich finde die ersten 2 Punkte, aber widerlegt mich gerne, das ist nur meine erste impulshafte Reaktion darauf, in einer Pandemie egal. Also, dass sozusagen positive Testergebnisse sofort mit dem Gesundheitsamt geteilt werden, ja. Okay, gerne. Und auch, dass sozusagen dann nachverfolgt werden kann, wo Cluster sind. Also, dass bestimmte Orte vielleicht ein Cluster waren, finde ich auch in Ordnung. Hm. Also in der Pandemie.
Das ist auch alles in Ordnung, aber es ist nur so lange in Ordnung.
Der dritte Punkt ist scheiße.
Ja, ja. Und es ist auch nur so lange in Ordnung, wie sichergestellt ist, dass nur ganz, ganz wenige ausgewählte Leute auf diese Daten Zugriff haben.
Ja.
Aber woher weiß ich denn, dass nicht Kreti und Pleti da denen die Server aufmeißeln? Ich finde das nicht, also das für mich klingt das nicht vertrauenswürdig. Berlin hat es ja dann schon gekauft, ne? Die haben schon irgendwie ein paar Millionen überwiesen, um das hier anzuschaffen. Aber dann ist im Zweifelsfall, also gehe ich dann halt nicht an Orte, wo ich gezwungen werde, diese App zu benutzen.
Oder aber man macht einen Vertrag, was ich hoffen würde, in dem ganz klar solche Dinge ausgeschlossen werden und dass das nachgebessert werden muss oder so.
Ja, aber die Daten sind dann ja da und wo Daten sind, werden sie missbraucht, ne?
Ja, aber noch nutzt die ja keiner, weil sie ist ja für den, also sie ist ja nicht für jetzt gedacht, die Luca-App, sondern sie ist ja für den Zeitraum gedacht, wenn die dritte Welle vielleicht auch mal irgendwann vorbei ist und man wirklich wieder in Restaurants oder ins Theater oder was weiß ich was geht oder viele Leute auf einmal trifft und sich dann gegenseitig so eincheckt oder eben an Orten eincheckt. Und bis dahin ist noch Zeit und man könnte es ja jetzt auch positiv sehen und sagen, alle, die jetzt Verträge mit dieser Luca-App schließen sollten, vielleicht sicherstellen, dass diese Dinge behoben werden bis dahin, dass das einfach Teil des Vertrags ist.
Und du glaubst, dass unsere PolitikerInnen in der Lage sind, solche Verträge zu schließen?
Ja, ich glaube, dass sie dazu in der Lage sind, denn ich bin dazu auch in der Lage.
Ja, nee, ja.
Und es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, höchstwahrscheinlich bis Mai oder Juni, bis dann die dritte Welle vorbei ist. Also, warum nicht?
Hast du mal in die Impfstoffverträge geguckt?
Die
könnte man auch ordentlich oder hätte man auch ordentlich schließen können, ja, ist aber auch nicht passiert. Ich habe da habe ich wirklich überhaupt kein Vertrauen, dass sie das auch nur ansatzweise auf die Reihe bekommen. Nee, die lassen sich über den Tisch ziehen, wie sie immer über den Tisch ziehen lassen.
Bin ich nicht so sicher, aber gucken wir mal weiter. Es gibt ja immer wieder Spekulationen, wie geht es eigentlich den jungen Leuten in der Pandemie? Und das Leben von jungen Menschen in der Corona-Pandemie, so heißt auch die Studie der Goethe-Uni in Frankfurt am Main und der Bertelsmann-Stiftung, die diese Woche rauskam und ich in aller Ruhe mir durchgelesen habe. Und die ich sehr bemerkenswert fand, in vielerlei Hinsicht, vor allem, weil ich gerade bei so BildungspolitikerInnen oder auch sowas wie Familien in der Krise oder so, auch einige Eltern, habe ich oft das Gefühl, es geht ihnen nicht um die Kinder und Jugendlichen, sondern es geht ihnen eigentlich in erster Linie um sich als Karrieremenschen oder um halt, dass Eltern arbeiten können, so mal zusammengefasst. Ja, ich hatte gerade heute wieder einen Twitter-Thread von einer Kindergarten- oder Kita-Erzieherin gelesen, die mit Eltern kämpft, die sich weigern, ihre Kinder aus der Kita zu holen, wenn denen ohne Ende die Nase läuft und sie am Husten sind und total fertig sind. So, ja?
Moment, wie die?
Die Eltern weigern sich, die Kinder abzuholen und darunter sind jede Menge andere Erfahrungsberichte von anderen Kita-Erzieherinnen, die gesagt haben, ja, ich werde teilweise beschimpft.
Aber die können doch nicht einfach die Kinder nicht abholen. Also die lagern die dir dann in der Kita oder wie?
Ja, die Kinder sind krank, aber solange sie kein Fieber haben, müssen sie sie nicht holen. Das ist die rechtliche Lage,
Moment,
in der wir gerade sind.
Ich habe, glaube ich, gerade ein völlig falsches Bild im Kopf. Du meinst vor Kita-Schließung nach Hause holen. Also aber dann so abends, wenn sie sowieso gehen, werden sie dann trotzdem.
Ja, nein.
Okay,
also,
ich habe gerade.
Nee.
Okay, ja.
Nein. Also, das funktioniert so. Man gibt ein Kind in eine Kita, eine Kindertagesbetreuung. Und da ist dieses Kind und normalerweise bleibt es da, bis man es wiederholt. Aber wenn das Kind jetzt krank ist, dann rufen auch manchmal die Erzieherinnen oder Erzieher an und sagen, hallo, dein Kind ist krank, kannst du es bitte holen? So. Und da weigern sich Eltern, das zu tun. Sie sagen, ja, aber Kinder haben nun mal Schnupfnasen im Winter, das ist normal. Und wenn ich jetzt mein Kind hier nicht herbringe, jedes Mal, wenn es eine Schnupfnase hat, dann kann ich ja gar nicht arbeiten und kann ich ja keine Karriere machen. Das ist tatsächlich, also war auch in diesem Thread, das ist tatsächlich, was diese Eltern sagen. Ich muss mein Kind hierher bringen, auch wenn es krank ist, ich muss arbeiten. Und das ist ein Riesenproblem. Also der Druck, der sozusagen, und man muss das auch im Zusammenhang sehen, das hängt nämlich direkt damit zusammen, dass die Politik zu feige ist, die Unternehmen dazu zu zwingen, für diese Eltern, die arbeiten müssen oder meinen, sie müssen arbeiten, eine Lösung zu finden. Ja?
Wirtschaftskompetenz.
Ja. Und das heißt, der Druck wird einfach direkt auf die Eltern abgeladen. Kümmer du dich, dein Problem ist nicht unser Problem. So, wir kümmern uns nicht. Und die Eltern laden das bei den Erzieherinnen und Erziehern ab. So, und die stehen dann da. Aber das ist nur ein Nebensatz. Eigentlich wollte ich ja von dieser Studie berichten. Und es geht um Jugendliche. Also auch wirklich junge Menschen bis Anfang der 20er so sind damit abgefragt worden. Und der erste Satz, der sozusagen den Ton dieser Studie so ein bisschen legt, ist ein Zitat und es lautet: Wir jungen Menschen versuchen, glaube ich, ganz verzweifelt alles richtig zu machen. Und das ist durchgehend eine sehr, sehr wertschätzende Studie. Also ich hatte hinterher auch so ein Kloß im Hals, weil sie einfach versucht, den Jugendlichen zuzuhören. Also was zum Beispiel eine der zentralen Erkenntnisse ist, ist, dass die jungen Leute das Gefühl haben, es wird die ganze Zeit über ihre Köpfe hinweg irgendwas entschieden. Und sie können sich eigentlich nirgendwo einbringen, um mitzuentscheiden. So. Ein Satz zum Beispiel lautet: Wir Jugendlichen werden doch nur als Schüler gesehen. Wir sollen lernen und lernen und lernen. Oder ein anderer Satz: Es geht um Homeoffice, Wirtschaft, Einkaufen und Noten. Dann, wie ist eigentlich der Alltag in der Pandemie? Und da hat sich natürlich für uns alle sehr viel verändert. Bei jungen Leuten hat sich insofern vieles verändert, was, glaube ich, auch viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Das ganze Thema Jugendarbeit. Also es ist eigentlich Jugendarbeit. Jugendarbeit fördert, dass junge Leute Verantwortung übernehmen und sich engagieren in der Gesellschaft. Und was eben ganz viele nicht wissen, ist, dass Jugendliche die gesellschaftliche Gruppe sind, die sich mit am meisten ehrenamtlich irgendwo engagieren. Ja, also die wirklich ohne Geld dafür zu bekommen, politisch aktiv sind, sich für irgendwelche Umwelt- oder Menschenrechtsprojekte einsetzen oder, wo sie dann eben so dieses Thema Sinn und Selbstwirksamkeit erleben können. Und das ist in der Phase des Lebens nicht ganz unwichtig, aber das meiste davon ist jetzt erstmal entweder komplett abgesagt und findet nicht statt oder online. Und was mir am deutlichsten so ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, ist aus dieser Studie, ist das Thema Orte zum Abhängen. Das ist ein zentrales Merkmal anscheinend für viele Bedürfnisse beziehungsweise für einen Mangel, den viele Jugendliche haben. Also Orte zum Abhängen. Sie haben quasi abgefragt, ist es dir wichtig, dass du sowas hast? Ne? Mhm. Also wir kennen das alle aus unserer Jugend, dass man einfach irgendwo mit seinen Gleichaltrigen, seinen Freunden, seiner Clique, ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt, irgendwo abhängt und quatscht und vielleicht raucht oder was trinkt oder, aber auf jeden Fall braucht man eben diese Orte, an denen man keine nervigen Erwachsenen hat, keine Lehrerinnen, keine Eltern, nichts. So, und es gibt Jugendliche, denen ist das wahnsinnig wichtig, dass sie solche Orte zum Abhängen brauchen. Man könnte so Pi mal Daumen sagen, es ist so ungefähr die Hälfte.
Die anderen machen was mit Computern.
Den anderen ist es gar nicht so wichtig, ja. Also die haben vielleicht ein familiäres Umfeld, wo sie einfach so gute Beziehungen haben, dass es nicht notwendig ist. Oder sie organisieren sich irgendwie online mit ihren Freunden oder. Und deswegen kann man sagen, dass es so verschiedene Zusammenhänge gibt. Ja? Also die Jugendlichen, die Orte zum Abhängen brauchen, sagen nämlich auch, dass ihre psychische Belastung als sehr stark empfunden wird unter dieser Pandemie, dass sie sich unwohler, dass sie sich einsamer fühlen, dass sie besondere Zukunftsängste haben. Und die Jugendlichen, die nicht solche Orte zum Abhängen brauchen, finden das alles gar nicht so doll. Ja.
Jo.
Also das geht da so ein bisschen auseinander. Und genau, also da sind es dann irgendwie unter 30% und bei den anderen sind es fast 60%, also mehr als die Hälfte, die sich stärker psychisch belastet fühlen. Und dann gibt es noch einen weiteren Zusammenhang, also wenn man schaut, wo ist eigentlich die psychische Belastung oder die Sorge um die Zukunft am größten, ist es jetzt sicherlich keine Überraschung, wenn ich sage, in Familien, die stärker von Armut betroffen sind. Ist halt so, das bringt diese Studie auch nochmal heraus. Und was man auch wieder nicht auf dem Schirm hat, ist, dass gerade in solchen Familien, wo nicht so viel Geld ist, ja oft die Jugendlichen selbst arbeiten. Und wo arbeiten die? In Restaurants, in Cafés,
ja, Mac-Jobs
im Einzelhandel und so weiter. Und die haben auch gerade noch ihre Jobs und dann damit eben auch ihre eigenen Einnahmequellen verloren. Und rein gesellschaftlich gesehen werden Jugendliche halt gar nicht als Individuen gezählt, sondern als Familienmitglieder. Das heißt, man fragt gar nicht erst, haben die eigentlich genug Geld? So.
Ja.
Und haben sie halt nicht. Und
haben die ja nie.
Ja.
Ja klar, wenn du wohlhabende Eltern hast, die dir dann irgendwie jeden Monat ein paar hundert zustecken oder so, dann hast du vielleicht genug Geld. Aber selbst dann hast du wahrscheinlich nicht genug, weil dann hast du halt höhere Ansprüche.
Ja, und je mehr Benachteiligungen, die man eh schon hat, zusammenkommen, also Armut ist das eine, dann gibt es Risikofamilien, also Familien, wo auf die eine oder andere Weise ein Mitglied, ein Risikopatient wäre mit Corona. Wenn du dann noch arm bist und deine Familie vielleicht zugewandert ist und der Rest der Familie spricht nicht richtig Deutsch und du musst immer alle Behördensachen für alle übersetzen und du musst aber auch in die Schule gehen und gucken, dass du gut genug bist und vorankommst, also dann ist natürlich eine 3-fach- bis 4-fach Belastung mancher Jugendliche tatsächlich zu sehen jetzt. Aber es gibt auch Hoffnung, also einen ganz schönen Satz wollte ich noch zitieren. Die eine Jugendliche hat gesagt, mit 4 meiner Freunde mache ich seit Corona viel mehr. Sie haben sich an meinem Geburtstag, den ich nicht mit mehr als 5 Leuten feiern konnte, kennengelernt und jetzt sind wir eine eingeschworene Gruppe. Wir treffen uns regelmäßig, auch digital und passen uns dabei den aktuellen Bestimmungen an. Also die sogenannte Social Bubble.
Sehr schön.
Viele kriegen es auch sehr gut und sehr kompetent hin. Das sind dann oftmals halt tatsächlich genau die, die nicht aus armen Familien kommen oder die, die nicht diese Orte zum Abhängen unbedingt brauchen. Aber ja, ziemlich viele andere haben eben Probleme.
Kommen wir zu etwas völlig anderem. Dienstag hat sich im Suezkanal ein Schiff festgefahren. Das Schiff heißt Ever Given. Die Reederei heißt Evergreen, das steht auch, also der Eigner des Schiffes oder Betreiber des Schiffes heißt Evergreen, das steht auch riesengroß draußen drauf, war die erste große Verwirrung im Netz. Warum heißt das Evergiven, da steht Evergreen? Ich dann auch mal so denke, so Leute, ey, seid ihr eigentlich, wie habt ihr es geschafft, euch bei diesem sozialen Netzwerk anzumelden, wenn ihr zu blöd seid, eine Suchmaschine zu benutzen? Und also deren Schiffe heißen halt immer irgendwas mit Ever. Ever Golden, Ever Gifted, Ever Genius und die ist halt die Ever Given. So, interessanterweise ist die Ever Given genau das Schiff, weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, das vor 2 Jahren in Hamburg eine Fähre gestreift und komplett ramponiert hatte. Und das war damals wegen starker Winde passiert. Sie fahren ja sehr langsam, auch in so einem Kanal fährst du sehr langsam. Und normalerweise, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wenn wir so mit dem Boot mal unterwegs waren und Seitenwinde hatten, je schneller du fährst, desto besser kannst du diesen Wind abwettern.
Mhm.
Und je langsamer du fährst, desto stärker wirst du zur Seite gedrückt. So, und das ist in Hamburg passiert und genau das ist jetzt im Suezkanal anscheinend auch wieder passiert. Außerdem soll es an Bord noch einen Stromausfall gegeben haben.
Oh je.
So, jetzt ist das Problem, dass die Ever Given länger ist als der Kanal breit. Der Suezkanal hat zwischen 280 und 345 Metern Breite. Die Ever Given ist 400 Meter lang und hat sich quergestellt. Ja, also Schiff fährt, Wind kommt, Schiff dreht sich, bleibt stecken. Und jetzt warten draußen Nord und Süd etwas über 200 Schiffe, dass sie durch den Suezkanal fahren können. Was sie gerade nicht können seit Dienstag. Eine holländische Bergungsfirma hat gesagt, es könnte ein paar Wochen dauern, bis die Ever Given wieder frei ist. Der japanische Eigner oder Betreiber des Schiffes sagt, sie würden planen, es morgen Nacht wieder flott zu haben. Aber sie würden es auch nur planen. Also festlegen wollten die sich nicht. Die warten jetzt erstmal auf eine Flut, die dann zum Sonntag kommen soll. Also dass eventuell das Ding ein bisschen angehoben wird. Vor dieser Flut soll es allerdings auch einen Sturm geben. Könnte also sein, dass das irgendwie auch nochmal in die Hose geht. Es hat sehr, sehr spektakuläre Bilder produziert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Bilder noch nicht gesehen hat, wie dieses unfassbar große Containerschiff, das ist eines der größten Containerschiffe der Welt, wie das da steht und so ein kleiner Bagger unten daneben steht und versucht, die Nase von diesem Schiff auszugraben, weil das tatsächlich ein bisschen auf Grund angelandet ist, ein paar Meter. Das Ganze hat Auswirkungen auf den Welthandel. Es fahren jeden Tag 50 Schiffe durch den Suezkanal. Das klingt wenig, sind, wenn du es aufs Jahr hochrechnest, aber fast 20.000. Über 10%, 12% des Welthandels fließen durch den Suezkanal. 30% aller Container, die überhaupt auf den Meeren unterwegs sind, fließen durch den Suezkanal. Das ganze Ding, also der Kanal, kürzt die Fahrzeit um mindestens eine Woche ab. Also normalerweise müsstest du ja ums Kap der Guten Hoffnung, Südafrika, rum. Je nachdem, wo du hin willst, nach Europa ist es zwischen 5 und 6 Tagen, nach Amerika rüber kürzt es bis zu 10 Tage ab. Eine interessante Zahl habe ich auch noch gefunden, 16% aller Chemieimporte nach Deutschland gehen durch den Suezkanal.
Das ist ganz schön viel.
Vorprodukte und so Zeugs dann halt auch. Ne? Mhm. Und da macht auch der Bundesverband der Deutschen Industrie macht schon Alarm. Das Problem allerdings mit dem BDI ist, dass der BDI eigentlich immer nur Alarm macht, sodass man nie so ganz sicher sein kann, wie vertrauenswürdig die Dinge sind, die der BDI jetzt gerade wieder alarmistisch alarmisiert. Oder was auch immer man mit Alarmdingen macht.
Alarmistisch alarmisiert.
Ja, es hat eine ganz interessante Auswirkung, hat das Ding, und zwar gar keine so schädliche auf die Öltanker-Reedereien. Wenn die Fahrzeit sich erhöht, braucht man mehr Schiffe. Ne? Mhm. Die Reedereien finden das super oder dürften das super finden, weil wegen der Pandemie immer noch recht wenig Öl verbraucht wird und die Frachtpreise für Öltanker sehr niedrig sind. So, jetzt steigt die Nachfrage, dann steigen auch die Preise, also vielleicht freuen die sich auch. Und auf Ägypten hat es auch seine Auswirkungen. Ägypten verdient nämlich gut Geld mit dem Kanal. Jetzt in den letzten 12 Monaten nicht so viel, da waren es nur so um die 4, irgendwas Milliarden, also zwischen 4 und 6 Milliarden Dollar nimmt Ägypten im Jahr damit ein. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind das nur 2%, also eher unbedeutend. Aber es sind Devisen, und zwar ausschließlich Devisen. Ja, normalerweise müssten die diese 6 Milliarden Dollar irgendwo im Ausland kaufen gehen mit ihrer Währung. Also ist es eigentlich ganz, ganz coole Einnahmequelle, die die da haben. Und auch ansonsten ist dieser Kanal sehr interessant. Ich habe ein bisschen Geschichte über den Kanal tatsächlich in der FAZ gefunden. Einen sehr langen Artikel von vor 2 Jahren oder sowas. Können wir mal verlinken. Dann gibt es einen Hörtipp dazu. Wie immer, ich glaube, den habe ich hier auch schon mal gebracht, 99% Invisible, der erzählt die Geschichte der Great Bitter Lake Association, die gelbe Flotte wird das auch genannt. Das war eine Art Mikrostaat, der sich aus, ich glaube, 15 Schiffen gebildet hatte im Suezkanal während der Kanalblockade 1967 bis 75. Da sind im Suezkanal Schiffe versenkt worden, um den unpassierbar zu machen und so, dann haben da ein paar Schiffe festgesteckt und die haben dann angefangen, tatsächlich untereinander Handel zu treiben. Weil die einen hatten halt Zigaretten, die anderen hatten halt Fisch oder so. Tolle Geschichte, also wirklich Great Bitter Lake Association, tolle Sache. Und 99% Invisible ist sowieso eine toll produzierte Podcast-Serie. Kommt dann auch in die Shownotes. Einen interessanten Nebenaspekt habe ich auch noch gefunden. Also es gibt sehr viel zu lesen zu diesem Thema. Es gibt weltweit zu wenig Frachtcontainer. So insgesamt, es gibt nicht genug Container. Also wir könnten mehr Container über die Weltmeere schippern lassen, wenn wir denn mehr Container hätten. Das allerdings ist eine ganz andere Geschichte und die ist dann zum Nachlesen in den Shownotes. und wer an der Ever Given dranbleiben möchte, weil das ist ja, ich finde, das hat was von einem Krimi. Ich würde empfehlen, den Guardian zu lesen, weil der Guardian in dieser Region da unten sehr gut aufgestellt ist, historisch alleine schon. Und dann vielleicht auch dem Guardian den Euro in den Hut zu werfen, dafür, dass die all ihre Artikel frei haben. Und dann gibt's auch noch Echtzeitdaten, die sind im Moment relativ lame, weil das Schiff steht. Aber es gibt so, solche Dinger wie Vessel Finder, Marine Traffic, die Schiffe, die haben ja alle Transponder an Bord. Sodass du immer sehen kannst, welches Schiff ist gerade wo auf diesem Planeten. Und das Ganze wird dann so in so Apps gegossen, beziehungsweise auf Webseiten angezeigt. Sieht sehr spektakulär aus, wie der Suezkanal praktisch leer ist. Oh. Und im Norden, also an der nördlichen Einfahrt, an der südlichen Einfahrt, sind ganz so Gnubbel aus bunten Batzen, die halt unterschiedliche Schiffe darstellen sollen. Sehr, sehr schön.
Wir lachen, ich frage mich aber echt auch, wie viel Geld das kostet. Naja, alter Falter.
Ich hatte dann auch irgendwo gelesen, die Ever Given durch den Suezkanal fahren zu lassen, kostet $750.000.
Ja, ja.
Aber diese eine Fahrt.
Ja, aber es werden ja jetzt gerade alle möglichen Schiffe nicht da durchfahren.
Und ja gut, ich möchte jetzt nicht eine Rückversicherung sein, sagen wir mal, das wird richtig teuer, ja, ja. Also die ganzen Ausfälle, die Frachtausfälle, der Schaden am Kanal, das ist richtig übel. Das wird hässlich, ja.
Gut, wir müssen das trotzdem weglachen. Wir müssen sowieso alles weglachen. Ich habe das Gefühl, es hilft inzwischen gar nichts anderes mehr, außer Humor oder Hoffnung in irgendeiner Art und Weise. Alles andere würde... Also dann braucht man halt Antidepressiva oder so. Das ist der nächste Schritt. So ähnlich geht es mir auch bei dem Thema Impfnationalismus. Das ist ein Wort, was ich die Tage sehr häufig gehört habe. Ich würde dem gerne noch etwas dazufügen, nämlich den Impfkapitalismus. Das ist diese Idee, dass der Markt ja schon regeln wird. Und ich glaube, dass dass wir gerade erleben, wie der Impfkapitalismus und der Impfnationalismus eine sehr unheilige Allianz miteinander eingehen. Jetzt hat ja diese Woche, also es gibt diesen Generaldirektor der WHO, der Tedros Ghebreyesus heißt er, der ist inzwischen richtig sauer. Ja, der hat also gesagt, er findet, es wird jeden Tag grotesker, den wir weiter diese Ungleichheit in der Impfstoffverteilung haben. Also da gibt es einerseits ja dieses COVAX-System, also die Idee, dass die reichen Länder Impfstoff kaufen und was an die ärmeren Länder abgeben. Das ist ja eine ganz schöne Idee. Und es haben auch tatsächlich schon 100 Länder Impfe bekommen. Und wir haben auch schon als Europäische Union über dieses COVAX an andere Staaten geliefert. Aber mehr als die Hälfte des bisher irgendwohin verteilten Impfstoffes ging in nur 2 Länder auf dieser Welt. Und nur 10 Länder bekamen 80%. So. Mhm. Und wenn man dieses ganze COVAX-System anschaut, dann verspricht es, dass bis zum Sommer bei den beteiligten ärmeren Ländern rund 3% der Bevölkerung geimpft werden sollen und bis zum Ende des Jahres 20. Nochmal, bis zum Ende des Jahres 2021 verspricht COVAX, ob sie es dann schaffen, ist auch nochmal die Frage, dass 20% geimpft werden sollen. Das reicht nicht für eine Herdenimmunität. Ja. Und das ist aber das, was wir eigentlich brauchen.
Weltweit.
Und zwar weltweit und zwar völlig egoistisch gedacht. Also selbst wenn wir sagen, wir denken das jetzt total nationalistisch egoistisch, dann muss man sagen, wir werden diese Pandemie nicht in den Griff bekommen, solange sie irgendwo anders noch weiterläuft. Diese Woche war die Physikerin Viola Priesemann bei Maischberger zu Gast. Die berechnet immer so, wie sich verschiedene, die berechnet Szenarien. Also die macht so Modelle und rechnet mit ein, wie die verschiedenen Varianten sich darauf auswirken. Und die hat gesagt...
Eigentlich will man gar nicht wissen, was die sagt, oder? Will man das wissen?
Doch, wir wollen es wissen. Wir wollen ihr zuhören, unbedingt. Weil sie auch sagt, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, also auch jetzt, was wir in Deutschland schon wieder machen, ne? Dass wir irgendwie diese Idee haben, naja, solange uns nicht die Intensivbetten komplett überfüllt sind, ist ja alles gut.
Ja. Weil wir das Gesundheitssystem betrachten, als wäre es eine Maschine, die man unterschiedlich stark auslasten kann.
Ja.
Es ist ein ganz, ganz gefährlicher Blick auf einen Apparat, der von Menschen abhängt. Ja.
Ja, und wir beachten dabei ganz vieles nicht, nämlich allein die Todeszahlen, die wir währenddessen in Kauf nehmen, dass wir das medizinische Personal dabei verheizen. Aber was wir auch nicht beachten, ist, dass die Pandemie dann in diesem Szenario so viel läuft und in Menschen einfach Viren replizieren und dann eben auch mutieren, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir noch mehr schöne Varianten ausbrüten in dieser Zeit. Und das Problem dabei eben sein kann, dass es eine sogenannte Escape-Variante geben kann, bei der dann gar kein Impfstoff mehr wirkt. Und das meinte sie auch, theoretisch ist das was wir eben erwarten würden sogar von solchen Viren. Und das kann uns natürlich nicht nur hier passieren, sondern solange die Pandemie irgendwo auf der Welt läuft, passiert es dort.
Ja, und ich glaube, davor werden auch die Augen verschlossen, und zwar von allen Akteuren, die da gerade irgendwie eigentlich die Verantwortung übernehmen sollten. Ich habe so den Eindruck, als wäre die naive Hoffnung, dass wenn wir dann in Deutschland so viele geimpft haben, dass irgendwie jeden Tag nur noch einer stirbt oder irgendwie sowas, dann ist ja alles okay. Dann ist das ja ein Problem der anderen Länder oder ein Problem der anderen Kontinente. Diesen Schritt zu verstehen, dass nur ein einziger mit so einer Escape-Variante aus mit einem Flugzeug aus Posemuckel hier einreisen muss und schon geht hier die Hölle los, das haben die nicht auf dem Schirm. Und vor allen Dingen die ganzen Track-and-Trace-Methoden, die du bräuchtest, um sowas dann zu verhindern, auszutreten rechtzeitig, die haben wir ja gar nicht.
Nee. Und die entwickeln wir auch nicht, weil wir ja denken, mit der Impfe genau. ist dann bald alles gut.
Das ist echt krass.
Dann haben wir noch eine schöne Zahl, die laut Economist Ökonomen berechnet haben. Und zwar, dass diese Ego-Haltung, ne, dieses also einerseits Markt regelt, was bedeutet, dass wir die Patente immer noch nicht freigeben. Also es gibt immer noch vor der WTO über 100 Länder, die gesagt haben, wir hätten bitte gerne, dass in Form eines solchen Waivers, also dass es freigegeben wird für eine begrenzte Zeit, sowohl die wie man Impfstoff herstellt, also die Patente darauf, als auch anderes medizinisches Equipment, was man braucht für diese Pandemie, dass das einfach mal kurz ausgesetzt wird. Das ist noch kein Schritt vorangekommen. Weiterhin blockieren die USA, die Europäische Union und es passiert halt nichts. Und es kostet die weltweite Wirtschaft wahrscheinlich ganze 9 Billionen Dollar, dass wir diese Pandemie weiter verschleppen.
Und zwar deutsche Billionen, ne? nicht
imperial. Im Zweifel, ja, klar. Und das ist also allein schon aus wirtschaftlichen Gründen, wenn man jetzt mal dem Kapitalismus folgt, der halt eben nicht regelt. Also so regelst du die Pandemie jetzt gerade nicht. Wenn man der eigentlichen Logik folgt, müssten wir jetzt alles tun, damit alle sofort, überall, so schnell es geht, Impfstoff bekommen. Und was auch noch eine wichtige Sache ist, was ich jetzt gar nicht so sehr mitbedacht habe, ehrlich gesagt, wir fangen, oder die Israelis, wir noch nicht so ganz, also mit den Lehrerinnen und Lehrern vielleicht, aber die Israelis oder auch in den USA, wird jetzt angefangen, die jüngere Bevölkerung zu impfen, wohingegen in vielen anderen Ländern auf dieser Welt noch nicht mal die über 80-Jährigen geimpft werden. Das sind so, also mir zuckt gerade schon wieder mein Augenlid, nur weil ich das erzähle.
Ja. Das ist sowieso, was ich auch wirklich sehr, sehr faszinierend finde, ist, ich mache ja seit ein paar Monaten, einmal im Monat eine Sendung mit zwei Ökonomieprofessoren, einen aus den USA, einen aus Bonn. Und also sowohl Rüdiger als auch Christian sind stinksauer darüber, wie die Pandemie bekämpft wird, beziehungsweise nicht bekämpft wird. Und dadurch, dass ich diese Sendung mit denen mache, bin ich jetzt ein bisschen stärker in dieser Economy-Bubble auch auf Twitter unterwegs und so. Und ich habe, abgesehen von so ein paar Trollen eigentlich, den Eindruck, dass alle Ökonomen weltweit die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sich die Haare raufen, wenn sie auf die Pandemiebekämpfung blicken. Klar, ne, es gibt ein paar Sachen, die laufen gut aus ökonomischer Perspektive. Ja, also dass viele Geimpfte in einem Land, das eine Insel ist und sich abschotten kann und so. Kann man drüber reden. Und dass die Briten vielleicht viel richtig gemacht haben bei der Impfstoffbestellung, die Isis vielleicht auch, kann man auch drüber reden. Aber so insgesamt schlagen die alle die Hände über den Kopf zusammen, habe ich den Eindruck. Also es ist ja, niemand ist zufrieden. Das ist eigentlich der Witz an der Sache. Ja? Und es wird genau die Politik gemacht, die diese ganzen Lehrdenker zufriedenstellen soll.
Aber nicht mal diesen zufrieden. Das ist ja, es gibt ja niemanden, der zufrieden ist. Also niemand. Es ist, wenn man sagen würde, ja, das ist jetzt von dieser Politik profitieren. Ja. Es profitiert aber niemand davon. Das ist ja das, was einen so fertig macht auch daran. Es gibt keine Profiteure dieser Politik. Für alle wird dieser unhaltbare Zustand immer weiter verlängert. Und nicht alles dafür getan, ihn so schnell wie möglich zu beenden. Ob das jetzt auf nationaler Ebene ist in Deutschland, ja, wo man vielleicht doch langsam mal zu dem Schluss kommen könnte, okay, wir machen jetzt mal hier ein paar Wochen alles zu und dann haben wir wirklich vielleicht die Chance auf einen Sommer. Nein, wir quälen uns noch weiter durch diesen Semi-Lockdown.
Ich habe letztes Jahr halb im Scherz gesagt, wenn die Pandemie dann 2022 zu Ende ist, dann können wir ja prima wieder in Urlaub fahren. Ich meine das mittlerweile nicht mehr Scherz. Ich gehe nicht davon aus, dass dieses Jahr irgendetwas besser wird. Außer, dass vielleicht ich irgendwann dann später im Jahr mal geimpft werde und ein bisschen sorgloser durch den Alltag marschieren kann oder sowas. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Komm, willst du eine gute Nachricht hören?
Ja, ich habe auch noch eine.
Sky News hat angekündigt, ab dem 7. April eine tägliche Klimawandelsendung zu senden. Und zwar in der Primetime, 6.30 Uhr, also 18.30 Uhr und 21.30 Uhr, montags bis freitags, wird es The Daily Climate Show geben auf Sky News. Das heißt, ein britischer privater Nachrichtensender macht vor, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei uns nicht machen will. Finde ich schon mal ganz interessant. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Der Europäische Gerichtshof hat die Klimaklage abgewiesen. Du erinnerst dich, ich glaube, du hattest das damals auch erzählt, dass ein paar Familien aus der EU, aus Kenia und Fidschi, auf dem Klageweg vom EuGH erreichen wollten, dass die EU ihr Klimapaket nachbessert. Da hat der EuGH gesagt, nein, ihr seid nicht klageberechtigt, weil nämlich nur weil der Klimawandel sich auf eine bestimmte Person anders auswirkt als auf die andere bestimmte Person, heißt es nicht, dass jeder deswegen eine Befugnis zur Klage gegen ein Gesetz mit allgemeiner Geltung hat. Weil sonst nämlich jeder Einzelne klagen könnte und das komplett aushöhlen würde. Also haben sie gesagt, nein, die Klagen nehmen wir gar nicht erst an.
Ja, ist sogar eine nachvollziehbare Begründung. Die Frage ist, wie man eigentlich trotzdem Verantwortung irgendwie haftbar machen könnte in dieser ganzen Klimafrage. Ich glaube, da müssen wir uns noch was ausdenken.
Wahlen.
Ja, aber es reicht nicht, ganz offensichtlich. Nee. Ich habe auch noch ein paar schöne Klima-Links, die packe ich jetzt in die Shownotes, weil wir ja schon wieder über eine Stunde sind.
Okay.
Und es geht dabei vor allem um Recherchen von Lobby Control zur aktuellen Bundesregierung und einer Studie, die in Auftrag gegeben wurde, in erster Linie durch das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier, wo einfach mal ausgerechnet werden sollte, wie man zu dieser Klimaneutralität, die ja das Ziel ist für 2050, eigentlich kommen könnte und wo komischerweise ganz viele Brückentechnologien wie Gas, also Erdgas, Öl und so weiter noch drin sind, im Gegensatz zu vielen anderen Studien, die es vorher auch schon gab, die tatsächlich unabhängig waren. Und Lobby Control zeigt ganz schön, wie das kommen konnte, denn ja, Gasfirmen und andere fossile Firmen, also ich glaube über 70 Firmen waren daran beteiligt, diese Studie zu finanzieren. Und mit der Finanzierung hat man sich nämlich auch ein kleines Mitspracherecht erkauft, was im Übrigen die Zivilgesellschaft nicht hatte. Aber das verlinke ich, das könnt ihr alle euch selber durchlesen und vor allem auch unterschreiben. Es gibt da einen Brief an Peter Altmaier, dass das Ganze gestoppt werden soll. Und bitte nochmal eine ordentliche Studie zu dem Thema, das ja ein sehr wichtiges Thema ist, aber eine ordentliche, vor allem wissenschaftliche und unabhängige Studie, die durch öffentliche Mittel finanziert ist und nicht durch irgendwelche Firmen, die da eigene Interessen vertreten, in Auftrag gegeben werden soll.
Dann mache ich das jetzt auch so ähnlich. Eine Geschichte muss ich aber noch erzählen, weil die nämlich hinter einer Paywall ist. Und du hast doch auch, ich habe dir doch mal so ein Päckchen Everdrop geschenkt.
Ach ja.
Ja, dieses Reinigungsmittel. Also Reinigungsmittel in Tablettenform. Dazu gibt es dann so Sprühflaschen. Eigentlich eine ganz auf den ersten Blick gute Idee. Du transportierst nicht mehr die großen Flaschen und Plastikmüll und alles in Flüssigkeit durch die Gegend, sondern du hast diese Tabletten, schmeißt die in deine Sprühflasche, tust Leitungswasser drauf und hast ein gutes Reinigungsmittel. Stellt sich raus, das Zeug taugt nichts.
Was ja, das wir hätte beide ich dir auch ja auch sagen schon können.
Festgestellt haben, jedenfalls taugt es als Reinigungsmittel nichts oder nur sehr wenig, sagen wir mal so. Also ich bin unzufrieden als mit dem Reinigungsmittel und du auch, immerhin. Jetzt gibt es eine sehr große Recherche in der Zeit, der aktuellen, hinter einer Paywall. Ich hoffe, sie wird irgendwann frei. Die Ökobilanz dieser Tabs ist völlig unklar. Ich zitiere einfach ein bisschen aus diesem Artikel. Die Ökobilanz ist völlig unklar. Verbraucherzentrale Hamburg sagt, es ist viel Behauptung, wenig Substanz. Der Nachhaltigkeitspreis, mit dem Everdrop wirbt, den sie im Dezember letzten Jahres gewonnen haben, haben sie in der Kategorie Design gewonnen. So, wir sind nachhaltig. Dann gibt es bei Alnatura gibt es Tabs von denen. Das sind die einzigen, die EcoZert zertifiziert sind. Alles andere, was sie verkaufen, ist nicht zertifiziert. Verbraucherzentrale Hamburg sagt, Zitat, die Durchschau der Sicherheitsdatenblätter zeigt mir sehr konventionelle Formulierungen aus Säuren, Natron und Hilfsstoffen, wenig Spur von Öko und überall stecken auch noch Parfüm und Farbstoffe drin. Also Bio sind die Dinger nicht. Dann haben sie geguckt, vielleicht helfen sie ja dem Klima und es wird CO2 eingespart, weil nicht so viel Wasser durch die Gegend transportiert werden muss. Klarheit, steht im Artikel, könnte eine Lebenszyklusanalyse bringen. Die macht Everdrop aber nicht, ja, weil kostet Geld. Dann gibt es die Firma Frosch, die kennen wir, die machen Bio-Spülmittel und so Zeugs. Die wollen auch nicht mit denen zusammenarbeiten.
Das Bad mit von denen ist übrigens ungefähr fünfmal so effektiv.
Ja. Dann haben sie mit jemandem von der Firma Frosch gesprochen und der sagt, nee, wir wollen mit denen nicht arbeiten. Erstens ist uns die Liste der Inhaltsstoffe nicht bio genug. Zweitens haben die Tabs zu schlecht gereinigt, als wir die ausprobiert haben. Und er wird zitiert mit den Worten: Es gibt gute Gründe, warum Putzmittel in der Regel flüssig sind. Wenn ich sie in Trockenform bringe, ist der Leistungsabfall dramatisch. Das ist wie bei gutem Wein. Den können Sie auch nicht trocknen und wieder vernässen, ohne dass er leidet. Was sagt er? Außerhalb des Internets gibt es ein paar chemische Fakten, die man sich nicht zurechtbiegen kann. So, was ist mit dem Plastik? Haben Sie sich ja auch angeguckt. Wird Plastik eingespart? Tatsächlich vermeidet Everdrop Plastikmüll, schreiben Sie. Bei Frosch sagen Sie aber, wir nehmen lieber Flaschen aus recyceltem Plastik, weil nämlich, wenn die Flaschen zu Hause wieder befüllt würden, bleiben Keime drin. Und um diese Keime in Schach zu halten, braucht es sehr viele Konservierungsstoffe. Zitat vom Froschtypen. Das aber ist so ziemlich das Unökologischste, was Sie machen können. Also, die Dinger, jeder und jede auf Instagram ist schon mal an diesen Everdrop-Dingern vorbeigekommen. Also nichts hat mir so sehr gesagt, lass die Finger davon, wie dieser eine Artikel in der Zeit. Und diese Recherche in der Zeit ist nicht nur aus der Zeit, sondern ich bin dann gestolpert bzw. gestoßen worden durch diesen Artikel auf den Flip-Newsletter. Das ist ein Newsletter, ich zitiere mal von deren Webseite, total geiler Newsletter, glaube ich. Wir glauben, eine andere Wirtschaft ist möglich, eine, die nicht zerstört und ausbeutet, den Klimawandel befeuert und den Wohlstand bei wenigen konzentriert, sondern Probleme löst. Kern des Newsletters ist unsere Recherche zum Flip der Woche. So nennen wir konkrete Ideen, Initiativen oder Produkte, mit denen du zu einer besseren Wirtschaft beitragen kannst. Außerdem scannen wir für dich die Wirtschaftspresse auf relevante News und ordnen sie kurz und knackig ein.
Cool.
Klingt geil, oder?
Ja, ist gleich mal noch ein Newsletter abonniert.
Ich direkt abonniert.
Ich habe ja noch nicht genug.
So, und die Kurzstrecke schenke ich mir und den Börsenticker machen wir dann halt nächste Woche erst.
So machen wir es, denn wir wollen ja auch noch unseren Fact-Checkern eine Chance geben, dass sie das Ganze hier hören können. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Hier kommt der Faktencheck. Diese Woche mit Katharina Alexander. Hallo.
Hallo.
Du hast ja die vergangenen 2 Stunden über unserer Sendung gebrütet und ein bisschen geguckt, ob das, was wir da erzählt haben, überhaupt stimmt oder nicht. Was hast du denn heute gefunden?
Starten wir mal mit dieser Cosmo-Covid-Snapshot-Monitoring-Studie aus Erfurt. Ganzer Mund voll. Relativ zu Beginn der Sendung habt ihr darüber geredet, welche Teile der Bevölkerung die Maßnahmen für angemessen halten. Und laut dieser Studie gab es noch Anfang März eine Mehrheit der Bevölkerung, die eben genau das fand, also die Maßnahmen gegen das Coronavirus für angemessen gehalten hat. Und laut dieser Erfurter Studie ist dieser Anteil aber stark abgefallen inzwischen und liegt nur noch bei 28%. Inzwischen finden aber 34%, dass diese Maßnahmen nicht weit genug gehen. Das heißt, diese Erfurter Studie kommt nicht auf eine 70-prozentige Mehrheit von Menschen, die sagen, cool so oder bitte noch mehr. Was ich ganz interessant fand, ich habe dann mal mir im Vergleich dazu die Deutschland-Trendzahlen angeguckt. Auch dort gab es einen krassen Abfall an Menschen, die sagen, die Maßnahmen seien angemessen. Aber beim Deutschland-Trend fanden immer noch 38%, dass der Fall ist, also 10% mehr als in dieser Erfurter Studie. Mhm.
Kann man sich jetzt dann sozusagen den Mittelwert berechnen?
Genau.
Ja, ich hatte nämlich gar nicht gesehen, dass es genau diese Woche aus Erfurt wieder ein Update zur Cosmo-Studie gab. Das können wir dann auf jeden Fall auch verlinken.
Dann habe ich hier als nächstes die Berliner Betriebe. Wie müssen die testen? Es gibt leider in Berlin immer noch keine Testpflicht für Unternehmen, aber es gibt inzwischen seit Dienstag, seit dem 23. März, eine Angebotspflicht. Das heißt, die ArbeitgeberInnen sind verpflichtet, den ArbeitnehmerInnen ein Testangebot zu machen. Als nächste Anmerkung hier habe ich einen Tweet von Cornelia Beetsch, die du zitiert hattest, die Projektleiterin eben dieser Cosmo Covid-19 Snapshot-Studie ist. Das sind jetzt nur ganz kleine Anmerkungen. Du hattest gesagt, 63% würden glauben, ein negativer Selbsttest hieße, man kann auch am nächsten Tag niemanden anstecken. Laut dieser Studie sind es 67%, also noch ein paar mehr, die das bei einem Schnelltest glauben. Trotzdem natürlich viel zu viel. Ja,
ist noch schlimmer, als ich dachte. Mhm.
Holger hatte ja erzählt von seiner Fahrradfahrt übers Tempelhofer Feld und diesen langen Schlangen vor dem Impfzentrum da. Und ich habe mir mal angeguckt, warum das so ist. Also nochmal kurz zu den Fakten. Am Donnerstag gab es auf dem Tempelhofer Feld vor diesem Impfzentrum Wartezeiten von bis zu 4 Stunden. Ganz viele Menschen konnten ihre Termine nicht wahrnehmen. Das erinnert jetzt ein bisschen an Sisyphus-Zeiten oder das KitKat. Aber ja, genau. Also dort hatte sich einfach eine massive Schlange gebildet. Und als Gründe dafür wurden von diesem Impfzentrum angegeben, dass es wohl sehr viele kurzfristige Anmeldungen gegeben habe und auch deutlich mehr Buchungen als erwartet wurde und dass deshalb zu Beginn des Donnerstags nicht genug ÄrztInnen im Impfzentrum anwesend waren.
Oh je. Oh je, oh je.
Aber das war's auch schon von mir.
Das war's schon? Wow, dann haben wir ja hoffentlich ganz gute Arbeit gemacht. Den Rest findet natürlich wie immer ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Schreibt's uns einfach in die Kommentare, falls euch noch was aufgefallen ist. Vielen, vielen Dank, liebe Katharina.
Bis nächstes Mal.
Damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir natürlich vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt. Die Wochendämmerung ist und bleibt ein hörerfinanziertes Projekt. Das heißt, ohne euch keine Wochendämmerung. Und wenn ihr auch wollt, dass es sie noch möglichst lange gibt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de. Da findet ihr alle möglichen Möglichkeiten, uns Geld in den Topf zu werfen, zum Beispiel direkt aufs Konto oder auch über Steady. Bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und deren Name lesen wir am Ende jeder Woche vor. Und das kommt jetzt.
Paroli Verdoppelung.
Dins 001.
Elegia einzigartig von Huxarien wartet auf den Peaks.
Wing Commander Lord Fleshards Hausmusik. And isn't it ironic, don't you think?
Mhm. Das ist also was, was eher so aus deiner Generation, nicht?
Ja, absolut. Ich habe Jagged Little Pill rauf und runter gehört, als ich 14 war.
Jagged Little Pill. Wer war denn die Sängerin? Ich habe die...
Alanis Morissette.
Ach Gott, ja genau. Ah ja. Moss the Techie ist jetzt voller G5-Chips und kriegt täglich seine RNA von Bill und Melinda Gates umprogrammiert. Auf dem Acker hat er trotzdem kein ordentliches Netz, aber Windblows ist ganz doof.
Guido Baulich.
Alexander Bonsack hasst Kalorienzähl-Apps und Rückschläge.
Hm. Marc Bremer.
Oliver Delpy.
Markus Dietz.
Und wir alle hatten die Hoffnung, dass der Faschingsprinz an Aschermittwoch von selbst wieder verschwindet, so wie jedes Jahr. Doch das ist nicht so. Und das ist nervig.
Andreas Freund.
Erik Fröhlich.
Wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es, ein Licht zu entzünden. Gruß, Thomas.
David Hasenbeck.
Adrian Haupt.
Katharina Hüll.
Muhahaha, ich bin deine Nemesis, es ist.
Matthias Johansen.
Antj Kästner.
Was heißt denn hier Kleinhirn? Eigentlich hätte es doch nur ein Teil des Ganzen sein sollen, nur ja, das wechselt sich ja noch aus. Lockdown is a gentle but also salty whip, folgt mir nicht, denn ich bin nicht eure.
In der Krise verlässt sich die Union auf 2000 Jahre alte christliche Klassiker. Osterruhe rückgängig machen. Min Lüchtküsseboot zit voll Paling, das war niederländisch.
Müsli, Müsli, miam, miam, miam.
Robert Nieholm.
Christian Pingel.
Rufus Platus.
Nu, sagen Chris und Moni.
Michael Salz.
Jörg Schickis schaut in die Liste nach unten und da steht.
Anita Schroven.
Elias Seichter.
Roman Schlauer.
Joachim Urlass.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Justus Wilhelm.
Uwe Zieling.
Und hier sind wir schon beim Fanclub.
Apple Knückerjatz.
Julie und Sebastian.
André.
24. März 2021. 20.483 neue Infektionen und 216 Tote. Quelle Zeit Online, 25.3.
Am 26. März ist das natürlich dann noch mehr mittlerweile. Nico Abela.
Why do you go away und so weiter.
Commander Wedge Antilles.
Volker Arendt.
Anja und Jan aus Bielefeld.
Johanna Bechle.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Florian Beisel.
Man muss die Tatsachen kennen, bevor man sie verdrehen kann.
Simone Blechschmidt.
Markus Boslett.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Mike Bültmann.
Muli Bungie.
Clemens Langhans und Christoph Henninger.
Christoph Henninger und Clemens Langhans.
Christoph Langhans, Christoph Henninger, Clemens Langhans und Clemens Henninger.
Gian-Andrea Konzett.
Miriam und David.
Cristiano del Tauscho.
Bokuwa Ongaku Kadentaku Katateni.
Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
Andreas Dietzel.
Elina Eickstedt.
Stefan F.
Claude Fankhauser.
Matthias Flader.
Eulenstöpsel und Faultierflash.
Oliver Förster.
Olli Frank.
Rosalind Franklin.
Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
Eventuell auch Rosalind Franklin. Entschuldigung, Rosalind. Rosie. Mariana Friedrich.
Wolfgang Fröhlich.
Helge Georg.
Die Muxi Girls.
Bärbel Grothaus.
Ricardo Gatta.
Simon Hägler.
Piers Hawthorne. Wer ist das denn wieder? Wieder irgendjemand aus dem Film, ne?
Oida, das ist Chevy Chase in Community.
Ah, stimmt. Stimmt.
Piers Hawthorne. Got my mind. Okay. Jan Heck.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Ich kann mir doch keine Namen mehr.
Aber Piers Hawthorne, ich bitte dich.
Weil es kommt zusammen, dass ich ein scheiß Filmgedächtnis und ein scheiß Namensgedächtnis habe und das ist sozusagen und beides in einem.
Und Post-Covid. Ach, nee, Long-Covid hast du ja jetzt, ne?
Noch nicht.
Noch nicht.
Ist erst ab 125 Tagen.
Okay.
Waren wir schon bei Jan Heck?
Bestimmt.
Na dann.
Sven Hennissen.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst.
Nils und Hilke.
Impfen, 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 impfen.
Können wir noch einen guten Techno-Track draus machen?
Impfen, 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 impfen.
Andreas Jasper.
Kati und Joni.
Philipp Kaden.
Captain Käffchen.
Arne Kamola.
Alexander Klink.
Abracadabra, Hokus, Krokus, Kokosnuss, Sim, Salami, Bim.
Markus Krause.
Magali Kreuz.
Pia Kronquist.
Thomas und Corina.
Oliver Kohlfink.
Wer in der Dämmerung lacht, lacht am besten.
Sebastian Lenk und Henry Vietze.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Florian Link.
Jogi Löw.
Sabine Lorenz.
Linus Löres.
René Ludwig.
Macho und Mäuschen.
Stopp die Verbalvandalisierung der Namensvorleserei. Mein Name ist Dana.
Martin Meschke.
Robert Meyer.
Johannes Möller.
Lordio Mundkind.
Die Mulle.
Johannes Müller.
Celine Neubig.
Thorsten O.W. Neu.
Surrealistische Grüße an Alech. Nur noch bis September, dann wird alles besser.
Mein Name ist Oliver. Oliver wie in Brokkoliver-Verschwendung. Brokkoliver-Schwendung.
Die CDU ist korrupt. Nein, doch.
Oh. Oh. Olli P.
Boris Pernar.
Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
Ünkchen und Plankton.
Josef Porter.
Sebastian Quapp.
Der Raketenmann.
Thilo Ramke.
Wilhelm Reich.
Ronny Reichenberg.
Wilhelm Reich-Ranitzky.
Christian Rohleder.
Markus Römer.
Anna Roth.
Sven Rudloff.
Ruth Rutz.
F.S.
Jürgen Schäfer.
Bodo Schenker.
Christian Schluck.
Der Schommi.
Christian Schmidt.
Oh, Entschuldigung, Christian. Susanne Schulze.
Theresa Sievert.
Birgit Sobich.
Es heißt Noppenstein oder Klemmbaustein, sofern es kein Original-Lego-Baustein ist. Merk es dir endlich, Menschheit.
Jens Sommerfeld.
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist.
Marie Stahn.
Christian Steffen.
Sabine Stein.
Philipp Steinkopf.
Suse und Martin Stöckert.
Michael Simanek.
Moritz Timm.
1990 post whatever copy paste forever. Today is tomorrow's good old times. You say dada, I say it rhymes.
Drei tropfnasse, traurige Trugträger trugen triefende Tröge Trepp auf und Trepp ab.
Irgendwann gehen irgendwie die Lichter aus und bis dahin machen wir das Beste daraus.
Johann und Eli hören nur zu und denken nicht und
Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
haben keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost!
Sehr schön.
Ihr seid toll.
Sehr, sehr schön. Große Kunst. Wer das liest, ist toll und wer so viel positive Energie für uns sucht und findet, erst recht. Das tut aktuell sehr gut. Danke, Katrin.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Jannik Völker.
Stefan Wald.
Andreas Waschk.
Who controls the British crown?
We all. We do. Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
Wir gehen aus. Wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
Mein Name ist Ralf, wie in Zerebralfunktionssymmetrie.
Tobias Wirth.
Rachel Zane.
Christoph Ziesecke.
Simon Ziebert.
Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
Lisa Linde Schröder.
Dieser Wiederkäuer, der dich liebt.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke schön.
Und das war die Wochendämmerung vom 26. März 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.
Eine Produktion von Haus 1.